Ja, liebe Gemeinde, wir gehen in die Schlussrunde für unser kleines Stell-Dich-Ein hier. Und wir haben für heute das Thema Sexualethik uns vorgenommen und wollen ein bisschen darüber nachdenken, wie treffen wir denn eigentlich nun die richtigen Entscheidungen. Um in unserem Modell zu bleiben von den letzten Tagen, werden wir uns also besonders mit dem Meinungs-Ich beschäftigen. Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich noch ein paar Hilfen für den Geschäftsführer geben. Wie also gehen wir das an? Wir haben eigentlich drei Punkte vor. Das erste ist, was kann ich eigentlich tun, um die richtige Liebesethik für ein christliches Leben herauszufinden? Das ist das Was. Das werdet ihr jetzt gleich in einer Gruppenarbeit machen. Zweitens möchte ich über das Wozu christlicher Ethik etwas sagen und das auch beziehen auf Sexualität und anschließend ein paar Gedanken zum Wie kriegen wir es gut hin. Also ich möchte euch jetzt einstimmen auf eure Gruppenarbeit und mir ist es wichtig, dass ihr jetzt selber am Maßstäbe anfangt zu erarbeiten. Ihr könnt ja schon auf dieses Blatt schauen. Dazu werde ich euch jetzt ein Modell vorstellen, wie wir Christen Gottes Ideen für Beziehungen und Sexualität rausbekommen können. Und das ist ein relativ weites Modell, damit ihr dort verschiedene intime Fragen anhand des Modells selber euch erarbeiten könnt, was ist hier eine christliche Position. Und wir können uns das so vorstellen, mal angenommen, ja, in der Lebenspraxis dieses Menschen gibt es da verschiedene Optionen. Manche sehen mehr aus wie ein Schlaraffenland und sind vielleicht verheißungsvoll. Andere kündigen sich schon an, dass sie eher eine Tretmine werden. Und nun verstehe ich Ethik in diesem Modell ein bisschen wie eine Art Bezugsrahmen, der mir sagt, wie ich als Geschäftsführer zu guten Entscheidungen komme, die christusgemäß sind und die christlich sind. Und jetzt stelle ich euch dieses Modell kurz vor und dann erkläre ich euch die Gruppenarbeit. Ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Spielwiese und in dieser Spielwiese gibt es die knusprige heilige Sexualität, ja, und außerhalb dieser Spielwiese wird es ein Foul, ja, ein Liebesfoul, wenn man so will. Und diese fünf funktionieren so wie Linienrichter. Ich habe die mal Korrektive genannt. Also ein Korrektiv ist etwas, woher eine Korrektur in mein Leben erfolgt. Und diese Richtungsgeber oder diese Korrektive, dabei habe ich fünf formuliert, die ich euch kurz vorstellen möchte. Und anschließend wird jeder von euch sich einen schnappen in der Gruppe und versuchen, zu dem eine Position zu formulieren. Und danach kommt ihr als Gruppe zusammen und baut mal diesen Kasten zusammen, den ihr erarbeitet habt. Das erste ist die Nächstenliebe und Rücksichtnahme, die so ein christliches Überprinzip ist und besonders im Liebesleben hochrelevant ist. Das zweite ist die Beziehung zu Gott. Wir stehen als christliche Zeitgenossen in einer bestimmten Identität und unsere Identität sagt uns etwas über unser Verhalten aus. Da geht es also um unsere Beziehung zu Gott, in der wir stehen. Das dritte, das sind die Prinzipien und Gebote, wie wir sie in der Schrift finden, aber vielleicht auch in manchen anderen Quellen, zum Beispiel unsere Gesetzestexte, die wir nach der Schrift ja auch ernst nehmen sollen. Körper, Leib, Natur. Gehen wir davon aus, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und dass er über den Mensch sagt, dass er sehr gut ist, gibt es in unserem Leib auch etwas, was zu uns spricht, das ist ein bisschen katholisch, ja, was auch eine Quelle von Offenbarung ist, wie das Leben gelingt. Ja, oft denken wir Protestanten eher, der Mensch ist ein Sündenfallhaufen Unrat und durch die Gnade kriegt er das einigermaßen hin. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der Mensch ist auch gut geschaffen in manchen Punkten. Und wie das Leben gelingt, verstehen wir auch, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen an der Stelle. Natürlich, Sündenfall, der Leib ist auch manchmal nicht unbedingt eine Quelle von guter Offenbarung. Entfaltung und Potenziale, das ist eher so der Anwalt unserer eigenen Zukunft. In der Bibel finden wir den oft in der Weisheits- und in der Predigerliteratur und der will, dass unser Leben gelingt und wir weise Entscheidungen treffen, damit wir die Segnungen Gottes, die er ins Leben gelegt hat, abgeben können. Ja? Also die alle finden wir irgendwo in der Schrift Und ich stelle immer wieder fest, dass in bestimmten christlichen Kreisen einzelne dieser Ratgeber ignoriert werden. Ja, die postmodernen Kollegen, die mögen eher die Prinzipien nicht so. Ja, und dabei gibt es viele traditionelle Freunde, die, wenn sie das Wort Selbstentfaltung und Lebenspotenziale allein schon hören, Gänsehaare bekommen. Ja, da muss ich mich ja verwirklichen, boah, graus, so graus. Ja, also ich glaube, die alle tragen dazu bei, dass wir zu guten Entscheidungen kommen, damit wir in das Bild Gottes kommen. Ich bitte euch, dass ihr euch jetzt verteilt in den Gruppen, in jeder schnappt sich einen so einen Ratgeber und dann habt ihr eine Aufgabe jeweils nur zu erfüllen, nämlich die für euren Ratgeber passende. Die steht dann jeweils praktisch drauf. Du musst also nicht alle fünf beantworten, sondern die für deinen Ratgeber. Okay? Und dann bindet das mal zusammen und stellt eure Position den anderen vor. Und ihr habt dafür jetzt ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Und die Gäste, die heute neu sind im Gottesdienst, die also das Wochenende nicht dabei sind, macht das doch so, dass ihr mal die Hand hebt, damit ihr euch auch gruppieren könnt vielleicht. Oder ihr nehmt die einfach mit auf in eure Gruppe, dass ihr auch was von dieser Reflexion jetzt habt. Wenn euch das Thema dieser Situation besonders interessiert, ich habe da zwei Hefte auf dem Flyertisch vom Weißen Kreuz hingelegt, der neben der Rezeption ist. Das sind diese beiden violetten. Das A4-Heft, das ist echt Schwarzbrot. Also wer mal wirklich richtig sich reinlesen will, theologisch und soziologisch, der kann das gerne tun. Das ist wirklich toll. Und der andere ist ein bisschen jugendgemäßer. Ich gehe jetzt mal nicht auf diesen Fall ein. Ich wollte versuchen, euch mal in eine Situation zu bringen, wo ihr so ein Modell versucht anzuwenden. Sicherlich werden in verschiedenen Situationen andere dieser Korrektive stärker im Vordergrund sein, aber eigentlich müssten wir zu jeder Frage eine Richtung, eine Tendenz bekommen, wie wir uns bewegen können. Nun sind wir ungewollt schwanger, was machen wir? Welches Verhütungsmittel nehmen wir? Ja, es gibt verschiedene Aspekte, die ihr vielleicht helfen. Selbst diese wirklich schwierige Frage, ist es okay als Christ, wenn ich mich selbst befriedige? Jetzt sagen wir mal, ohne Fantasien und ohne erotisches Bildmaterial. Das ist zum Beispiel eine Frage, wo ich bei den Prinzipien und Geboten nicht so viel in der Schrift finde. Da gibt es die Geschichte mit Onan, der da seinen Samen auf den Boden hat fallen lassen, um seinem Verwandten, ich glaube seinem Bruder, keine Nachkommen zu zeugen. Aber das ist ja eigentlich Coitus Interruptus und keine Masturbation. Ja, also wir finden zu den Prinzipien und Geboten bei der Masturbation nicht so viel. Aber wir können darüber nachdenken, okay, drücke ich denn meine Beziehung zu Gott aus mit meiner Masturbation? Kann ich Masturbation mit Danksagung machen? Ja, danke Herr für diese Masturbation, lass es mir gut schmecken, Amen. Ja, also, ja, das kann man sich mal fragen. Ja. Kollidiert Selbstbefriedigung damit, dass Jesus mir Frieden gibt? Ja, oder ist es tatsächlich eher etwas, was ich einfach hin und wieder mal brauche, um Druck abzulassen, um nicht eben anderen Menschen da hinterher zu laufen, um einfach Nächstenliebe mehr im Vordergrund sein zu lassen, dann ist das vielleicht auch eher so eine Art Lebensbewältigungshilfe. Aber vielleicht ist es eben auch ein Tröster geworden, wenn ich einsam bin und dann kann es schon auch in Konkurrenz zu Gott kommen. Ja, die anderen Aspekte lasse ich jetzt mal außen vor. Also in dieser Richtung könnte man versuchen, so ein Modell zu denken, auf Situationen anzuwenden. Und deswegen habe ich jetzt nicht so sehr die Einzelfragen hier im Vordergrund, sondern versucht, euch eine Hilfe zu geben, wie ihr mit euren Geschwistern dann diskutieren könnt. Oder auch in der Seelsorge, stell dir vor, dein Kumpel kommt zu dir und sagt, du, ich schlafe jetzt mit der Cosima und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Was sagst denn du? Und du sagst, ha, ich habe da ja das Fünf-Ecken-Modell vom Franke, lass es uns mal durchbuchstabieren. Ja, und das wird wirklich spannend. Und das ist sicher kontrovers, aber das kann euch, glaube ich, auch keiner abnehmen und dann vielleicht euch auch noch Informationen einzuholen. Ich würde jetzt gerne im zweiten Punkt eine andere Sache machen, nämlich, ich habe noch einen Gedanken vergessen, der mir ganz, ganz wichtig ist. An vielen Punkten erleben wir uns in einer Situation, die ungefähr so aussieht. Wir haben ein einigermaßen klar konturiertes Meinungs-Ich, aber die Fakten unseres Lebens und unsere Bedürfnisse sind irgendwie oft außerhalb des Rahmens. Und viele Christen machen den Fehler, dann sehr rasch ihren Rahmen anzupassen. Und die Ethik wird dem Leben angepasst und nicht das Leben der Ethik. Und das halte ich nicht für christlich angemessen. Wir müssen schon überlegen, okay, wo sind vielleicht auch ganz lebensfeindliche, augenblickliche Traditionen oder Kulturen, aber in der Tendenz müssten wir eher fragen, als guter Geschäftsführer, wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse so zu gestalten und sie auch vielleicht zu verändern und auch die Fakten so anzugucken, mit Einkommen, mit Ausbildung oder was uns da gerade beschäftigt, damit wir ein stimmiges Lebenskonzept haben. Weil es macht uns, glaube ich, auf Dauer krank, wenn diese Bereiche völlig nebeneinander leben oder wir leben dann in eine Lüge und das ist auch nicht Sinn der Sache. Jetzt möchte ich besonders heute diesen Ratgeber, das ist vielleicht überraschend für euch, der Beziehung zu Gott in den Vordergrund stellen, bei dem, wie treffe ich Entscheidungen, und deswegen mit euch jetzt dieser Frage nachjagen, wozu denn überhaupt Ethik? Ja, also der zweite Teil von drei Teilen dieser Predigt ist jetzt dieses, zu welchem Zweck will ich denn überhaupt, ich nenne es jetzt mal heilig leben. Und da habe ich jetzt für euch 10 Funktionen von Ethik, die ich euch jetzt einfach mal runterpredige. Und vielleicht macht ihr euch mal eine Notiz oder so, aber ihr findet dann die Präsentation auch später im Download-Bereich von eurer Website. Da muss ich nochmal mit dem Pascal schnacken, dann, wie wir das hinkriegen. Die erste Funktion von Ethik ist, wir stellen uns jetzt mehr Madeleine vor, die von Björn hofiert wird. Und nun hat Madeleine bestimmte Aspekte, die sie schützt, keine falsche Entscheidung zu machen. Das können ihre Gefühle sein, dass ihre Intuition, die manchmal auch vom Geist Gottes geprägt ist, sie schon warnt. Das kann aber auch ihr Verstand sein. Björn, der hat jetzt 19 von 20 Mädels meiner Klasse gehabt. Ich bin 20. Kognitiv gedacht ist es keine gute Idee. Und die persönliche Ethik ist dann wichtig, wenn Gefühle und Verstand aussetzen. Was häufig bei Liebe, Verliebtheit und auch Geilheit der Fall ist. Ja, und dann ist es nochmal gut, einen zusätzlichen Schutz zu haben, die mich vor fremder Bosheit und eigener Dummheit schützt. Und dann gibt es noch eine Ethik von Sitte, die ist manchmal einfach auch dafür da, dass das Leben in der Gesellschaft einfacher wird und Björn eben nicht 50 ist und Madeleine 12. Ja. Und wenn wir Christen nun ganz mutig sind und auch unsere Vorstellungen reingeben in die Gesellschaft und kräftig mitleben nach unseren Überzeugungen, tragen wir natürlich auch zu guten Maßstäben bei. Stichwort Seitensprung, das ist so ein Punkt, wo sich unsere Gesellschaft gerade eben dreht. Dass der Seitensprung, der Sex außerhalb von Beziehungen, hoffähig gemacht wird. Und hier, finde ich, sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir da eigentlich Position beziehen müssten. Und diese komische neue Ideologie von irgendwelchen komischen Casual-Sex-Date-Seiten auch echt kritisieren und auch mit Kollegen mal diskutieren. Und dann hilft aber eben, wenn es einen Konsens gibt von dem, was geht und was nicht geht, hilft es auch, das gesellschaftliche Miteinander zu organisieren. Was könnte ich mit diesem sympathischen Schwein ausdrücken? Die dritte Funktion von Ethik ist, dass wir ja in der Beziehung zu Gott auch Schöpfer und Geschöpf vorfinden. Und der Reini hat das so schön am ersten Abend gesagt, es wäre so blöd, die Bedienungsanleitung wegzuschmeißen. Und es geht in diese Richtung, dass wir über biblische Maßstäbe Tipps finden für ein gelingendes Leben für Körper und Seele. Und zum Beispiel eben Schweinefleisch tatsächlich eher ein ungesundes Fleisch ist und besonders im antiken Kontext mit sehr vielen seltsamen Parasiten verseucht war. Oder den Sabbat zu halten, das dient dem Leben. Ja, ich kenne die Legende, die Kommunisten hätten versucht, den Sabbat auf 10 Tage auszudehnen, den Ruhetag, aber die Menschen sind krank geworden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ganz oft sind praktisch auch die Ordnungen Gottes dem Leben dienend. Und dann drücken wir darin, wenn wir uns an dieser Beziehung zu Gott als Schöpfer orientieren, aus, dass es uns gut gehen darf. Und wir ihm vertrauen, dass er das Richtige für uns sagt. Und dann ist das so ein bisschen wie beim Zocken, wenn du ein Computerspieler bist, wenn du einfach Zugang zu privilegierter Information hast. Ja, das Quest liest du, kannst du so und so lösen, da hast du es leichter. Ja, und dann ist die Ethik zu befolgen um unsere Selbstwillen, und die Juden sollten halt ihre Oma, wenn sie gestorben ist, nicht vorm Zelt begraben, sondern ein paar Meter weiter weg. Hat geholfen. Ja, okay. Ab jetzt werden sie noch schwieriger und kommen noch richtig viele Funktionen von Ethik. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil jetzt geht es auch ein bisschen mehr um unsere Identität in Christus. Zunächst mal hat die Ethik am Anfang eine Funktion, ich muss mich jetzt mal umdrehen, weil jetzt ein paar Dinge durchs Bild fliegen und ich kann dann besser sprechen, wenn ich das nebenbei sehe. Also stell dir vor, du bist dieses sympathische Schaf hier auf der Wiese des Lebens und lebst so dein Leben. Und dann gibt es hier nun einen guten Hirten, der Gott ist. Und du bist ja guter Hirte, liebt es eigentlich, mit den Schafen rumzuhängen, aber er hat keinen Bock, die Schafe zu zwingen. Was macht dieser gute Hirte? Er sagt, ich habe hier einen Bereich der Lebenswiese, wenn du dich in diesem Bereich aufhältst, verstehe ich, dass du Bock auf Gemeinschaft mit mir hast. Und wenn der Winter kommt, gehen alle Schafe, die Gemeinschaft mit mir haben wollen, in den himmlischen Stall. Ja. Also so ungefähr als diese Grundgeschichte. Und der Hirte sagt, du solltest eigentlich hier sein, du bist aber hier und du kannst nicht so richtig einfach dahin kommen als Mensch. Eben weil Gott heilig ist und wir Schafe es eben nicht sind. Und jetzt, oh, jetzt war das Schaf zu schnell. Du kleines Schaf, komm zurück. Okay, das macht es nicht. Eigentlich hat es jetzt hier rumgetanzt und fällt jetzt runter. Ja, wir leben oft ein Leben völlig in Ignoranz dessen. Und wenn der Winter kommt, ist tatsächlich die biblische Botschaft hier, dann hat das eine Konsequenz, dass wir eben nicht im himmlischen Stall sind, weil Gott keinem seine Gemeinschaft aufzwängt. Und dann macht er hier Party mit uns im Winter. Und jetzt kannst du dich mal fragen, was hat das mit Ethik zu tun? Und der Punkt ist einfach, wir Menschen können verstehen, dass wir in Christus gewissermaßen die Chance haben, in die gelebte Ethik Gottes hineinzugehen. Es ist wie so ein Glaskasten in Christus und wir Schafe können sagen, ich schaffe es nicht, dahin zu kommen, ich lebe aber auch nicht mein Leben einfach so, sondern ich schlüpfe in Christus hinein. Und wenn dann der Hirte auf unser Leben schaut, ja, okay, hier ist noch ein Bibelvers, im Römer 6, Vers 11 heißt es, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, ja, dass wir in Gott Christus für Gott leben. Und wenn Gott nun auf uns schaut durch Christus hindurch, dann sieht er nicht das unfähige Schaf, sondern das soll diese gestrichelte Linie ausdrücken, er sieht dieselben Maßstäbe, er sieht diesen Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm und Gott sieht, ah, du bist ja hier bei mir. Ja, so ungefähr verstehe ich das mal in so einer bildlichen Sprache. Und die Ethik ist deswegen so wichtig, weil sie erstmal der Menschheit hilft zu sehen, wo sie steht. Die Ethik Gottes, das Gebot, sagt uns, da ist die Wiese, dort ist der Zaun, du kannst dich da aufhalten oder da. Und ganz viele Gemeinden, die sehr missionarisch oder sehr diakonisch unterwegs sind, die mögen es nicht so mit der Ethik, weil die Ethik nicht so einladend daherkommt, was ich auch verstehen kann. Aber vor dem Bild verstehen wir, dass die Ethik eine für die Mission unglaublich wichtige Grundlage ist, nämlich dass wir erkennen, wir stehen falsch, wir brauchen Umkehr und Vergebung. Und damit ist es so eine Art Positionsbestimmungshilfe des Menschen. Jetzt kommen wir noch ein paar Gedanken weiter, um das nochmal ein bisschen auszubuchstabieren. Nun stellen wir uns ein Schaf vor, das jetzt in diesem Kasten hier fröhlich herumlebt. Und eigentlich sollte das Schaf jetzt um diesen Kasten, um diesen Bereich in der Mitte drumherum tanzen, aber im Kasten. Und damit möchte ich ausdrücken, dass es irgendwie seltsam wäre, wenn wir uns in Christus bergen, in Christus ausdrücken, hey, ich finde die Maßstäbe Gottes super, aber ich schaffe es nicht, sie allein auszuhalten. Und anschließend machen wir weiter Party in Sodom und Gomorra. Ich überspitze ein bisschen, ja. Da erkennen wir, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn wir dann allerdings sagen, nee, ich will eigentlich diese Maßstäbe auch leben und ich erkenne an, dass die du gesetzt hast, Gott richtig sind, dann ist Ethik auch ein Signal, dass ich sage, zurücksende an Gott, ich erkenne das an. Dieser nächste Punkt, der führt das ein bisschen weiter aus. Gott hat, bevor er den Menschen geschaffen hat, die Engel geschaffen, sagt die Schrift, sind auch Geschöpfe Gottes. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Satan einer der Engel gewesen. Ja, es gibt so ein paar Bibelverse, die diese Deutung nahelegen. Und wir erfahren, dass der Satan vermutlich selber angebetet werden wollte. Und gewissermaßen ist so diese Ursünde Satans, dass das Geschöpf auf die Ebene mit dem Schöpfer wollte. Eine Art Hierarchiesünde. So wie wenn der Arbeitgeber zum Chef sagt und seinen Urlaub definiert. Oder der Sohn kommt zum Papa und zur Mama und sagt, Taschengeld ist ab jetzt übrigens 20 Euro und nicht 2. Ja, dann merkt man, das ist so eine Hierarchiesünde. Und das hat ja auch scheinbar stattgefunden. Und das Interessante ist, im zweiten Versuch Gottes, wo er dann Adam und Eva geschaffen hat und diesen Mensch wieder in dieser Geschöpflichkeit gesetzt hat, kommt die Schlange und sagt genau was? Was sagt die Schlange? Ihr werdet sein wie Gott. Ja, und das ist, der Satan stiftet an, in diese Mitrebellion zu kommen und tatsächlich eben auch diese Maßstäbe dann zu überschreiten. Und das hat scheinbar, wie wir im Korintherbrief lesen, die Konsequenz für heute, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig sein. Dieser Vers allein, der ist wahrscheinlich 50 Predigten wert, der ist so schwierig und so tief, aber ich glaube, was klar wird, dass Adam in seiner Ursünde eine Konsequenz für die Menschheit hatte und Christus in seiner Heiligkeit erst recht eine Konsequenz für die Menschheit. Und Ich erkläre mir das ungefähr so wie mit so einem Bild. Stellt euch vor, ihr seid zur Französischen Revolution. Ja, da hinten brennt gerade die Bastille. Und irgendwie irgendwelche Jakobiner mit ihren hübschen Mützen laufen durch die Straßen. Und plötzlich kommen die Rotröcke an. Und nehmen da wieder Stück für Stück irgendwie diese Stadt für den König ein. Und du bist in so einem Stadtteil, der rebelliert hat gegen den König. Und du guckst dich so um, ja, läuft nicht so gut gerade. Und jetzt hast du da irgendwie die Option, ich muss deutlich machen, bin ich für den König oder bin ich nicht. Mein ganzer Stadtteil ist erstmal verdächtig. Und dann kannst du eigentlich nur diese Konkorde oder wie das Ding ist, dir vom Kopf reißen und sagen, nee, ich finde den König klasse. Weiter mit der Besteuerung, die Gebote, die Gesetze sind super, ich mache auch Wehrdienst, kein Problem. Erschießt mich nicht, ich finde den König gut. Und das Ähnliche passiert ungefähr sinngemäß, wenn wir Christ werden, wir ordnen uns neu unter die Autorität Gottes. Ja? Und das drückt zum Beispiel, das ist ganz interessant, Josef aus, schon im Alten Testament, als er versucht wird, sexuelle Versuchung von der Frau von Potiphar. Und da sagt er nämlich, er, Potiphar, hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie soll ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also in der Sünde am Mitmensch ist die Sünde in der Hierarchie gegen Gott. Das finde ich ganz faszinierend, ja, dass er hier diese Identität, die er hat als Geschöpf Gottes, als Gefolgsmann eines Königs, ausdrückt in seiner Lebensweise. Und wir haben nicht nur die Ethik, die das ausdrückt, sondern auch die Umkehr, dass wir als Mensch sagen, nö, die Revolution, das war nicht so gut, ich bin doch für den König im Himmel. Und zweitens, dass wir uns taufen lassen, ja, dass die alten Menschen uns auch ertränken lassen und einen neuen Menschen in Christus finden, das bekennen. Und dann drittens, dass wir dann aber auch sagen, und die Ethik finde ich auch gut. Und wir drücken das dann aus. Und hier ist die Ethik so eine Chance für uns zu sagen, hey, du bist der König und das will ich verherrlichen. Und das haben wir teilweise auch schon in mancher Skizze ja auch gesehen. Ich zeige es nur ganz kurz nochmal. Zum Beispiel diese hier, ja, das geht in so eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Ich mag euch jetzt noch auf was Irritierendes hinweisen, was es eben manchmal gibt. Wir stellen uns manchmal vor, ja, da ist jetzt nun ein Schaf, das lebt außerhalb dieser Maßstäbe Gottes und Adam und Eva wollten eigentlich auch ihre eigenen Maßstäbe definieren, haben zumindest andere Maßstäbe anerkannt und wir müssen jetzt da wieder rein und das Ganze ergibt jetzt so eine Art schlüssiges Gesamtkonzept. Finden wir super schön im Johannesevangelium beschrieben, wo der Jünger sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich finde das so schön, wie hier Jesus einen Zusammenhang herstellt zwischen Wort halten, also Lebensethik, das, die Maßstäbe Gottes, und zweitens Liebe zwischen Vater und uns, ja, und drittens auch Raum, dass Christus selber dieses Wort gebraucht, dass er Wohnung bei uns nehmen will. Und dass es hier praktisch einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie wir leben und dem, wie wir auch gewissermaßen nah bei Gott sind. Und ich beobachte in jungen Gemeinden ganz oft, dass wir Lobpreis lieben. Wir lieben es, den Herrn zu loben. Da erleben wir unser Herz und haben so eine emotionale Nähe zu Gott. Und es ist nur ein ganz, ganz winziger Schritt weiter zu sagen, Ethik ist Lobpreis. Das ist genau dieser Zusammenhang, den Jesus hier sagt. Ja, die Maßstäbe Gottes für gut achten, uns dazu bekennen und sie versuchen zu leben, ist so wie ein gutes Lobpreislied. Und wir drücken damit was aus. Und das ist ein Punkt, der in vielen Versuchungen uns Kraft gibt. Weil das ist nicht dann nur noch so eine Sündefrage, sondern es ist auch eine Frage von, hey, ich bin Bannerschwinger für diesen König. Okay, ich habe noch vier Sinne, die sind, ich glaube, aber noch eingängiger für euch. Wir sind ja nicht allein in dieser Welt. Wir sind ja hier, um auf den Herrn hinzuweisen. Wir sind ja Botschafter Christi. Und das Interessante ist, das funktioniert oft über Ethik. Ja, wir stellen uns also vor, es gibt verschiedene Schafe in dieser Welt, unter anderem dich, und du lebst ganz fröhlich alternativ christlich. Ja? Und nun gibt es hier irgendwelche Schafe und die gucken auf dein Leben und stellen fest, wieso fahrt ihr als unverheiratetes Paar nicht mit uns in Urlaub und mietet euch mit in unsere Ferienwohnung ein in den zwei Zimmern. Finde ich ja irgendwie krass. Du lebst anders als wir. Das kommt für dich komischerweise nicht in Frage. Und wenn wir in die Chance kommen, das zu erklären, was die Logik dahinter ist, sind wir vielleicht auch eine Inspiration für die anderen. Ist ja auch gar nicht blöd, ja, das ist ja tatsächlich eine Schutzfunktion. Ich blicke jetzt auf so und so viele zerbrochene Beziehungen zurück und das war irgendwie schwierig. Und umso mehr, wenn später dieses Schaf, was ich hier gerade mal markiert habe, später erkennt, dass sie in ihrem Leben nicht weiterkommt, eine Krise hat. Und das Interessante ist, dann schaut sie nämlich in ihrer Umgebung und guckt, wer hat denn überhaupt eine Antwort gehabt für mein Leben? Und viele der Menschen, die irgendwie mal später von meinen Freunden irgendwann mal meinen Rat gesucht haben und tatsächlich am Sinn des Lebens wieder interessiert waren, standen vor einem Zerbruch und einem Scherbenhaufen. Sie wussten aber, dass ich Jesus kenne, nicht weil ich irgendwann immer irgendwie Lobpreislieder gesungen habe, sondern weil ich anders gelebt habe. Und hier wird unsere Lebensethik oft wie so eine Art Button, an dem man uns erkennt. Ich kenne den Fluchtweg. Und das Interessante ist, in unserer Gesellschaft, wo irgendwie alle Leute Ökostrom nehmen und Soja-Wiener, da wird das Bekenntnis in manchen Fragen irgendwie diffus. Es gibt viele tolle ethische Nichtchristen. Aber im Bereich von Sexualität ist es in unserer Gesellschaft so, dass Sexualität eine besondere Zeugnisfunktion hat. Also wenn ich mich irgendwo im Studium geoutet habe als Christ, war eine der ersten Fragen immer, musst du warten bis zur Ehe? Das ist in meinem Glauben völlig unzentral, ja. Aber die wollen es an der Sexualität oft wissen. Vielleicht geht dir das ähnlich, wenn du dich irgendwo bekennst, dass es relativ schnell um diese sechs Themen geht. Und ich glaube, in unserer Kultur ist es das, in manchen anderen Kulturen vielleicht mehr der Umgang mit Geld oder aber eben auch zum Beispiel mit Alkohol. In Völkern, wo das ein Riesenproblem ist, erkennt man die Christen oft am Umgang mit Alkohol. Bei uns ist es, glaube ich, viel Sexualität und ich mache dir Mut, dass du ein Selbstbewusstsein hast zu sagen, ich lebe ganz fröhlich das, was ich von Gott verstanden habe und ich bin stolz drauf und ich kommuniziere das weiter. Und das ist der erste Schritt für späteres Evangelium weitersagen. Ist häufig so. Okay, kommen noch drei Sinne. Ja, und dann geht er vielleicht auch in Jesus rein hier, ja. Und weil er erkannt hat, Salz und Licht, das ist irgendwie nah beieinander. So. Und das geht schon, habe ich schon gesagt, dass Ethik uns auch einen Raum gibt, wie wir Gott ausdrücken können, dass wir ihn lieb haben. Ethik ist eine Sprache für uns, ein Lobpreis für Gott. Gott sagt an einer Stelle im Alten Testament, dass er die Opfer nicht mehr mag, dass ihm Gehorsam lieber ist als Opfer. Das ist eine krasse Stelle. Ja, da kann er die Opfer nicht mehr riechen. Okay, das eine hatten wir schon, ich wiederhole es nur, weil es hier dazugehört. In diesem Bild ist die Ethik wie diese Leitplanke. Wir Menschen sind unterwegs als Christen gerettet, noch nicht am Ziel und die Ethik gibt uns eine Leitplanke, wie wir da hinkommen. Und viele Christen überlegen eher so ein bisschen in der Identität, das hat der Markus Scheller mal schön auf den Punkt gebracht, wie weit an die Kante kann ich noch gehen, bis ich runterfalle? Was ist gerade so noch christlich erlaubt? Aber wenn wir das Bild verinnerlichen, fragen wir eher, wie kriege ich denn in den scharfen Kurven die Ideallinie gefahren? Ja, und das zeigt mir so ein bisschen, ja, okay, da mache ich mir es leicht, da mache ich mir es schwer. So, ich habe einen jungen Mann getroffen, der sagt mir, du Niklas, ich habe das Konzept von kein Sex vor der Ehe sowas von satt. Sag ich, ja, denn warum denn? Na, immer wenn ich in der Disco bin und mit den Mädels rumknutsche und meine Jungs, die ihre Mädels dann abschleppe, bin ich frustriert. Also, okay, das ist ganz schön an der Kante geschlittert, ja, vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Ich glaube nicht, dass der an der Stelle das gelebt hat, was Christus von ihm eigentlich erwartet hat im Bereich von Intimität. Ja? Auch wenn er vielleicht noch nicht in jedem Kuss da eine Sünde gehabt hat, in manchen vielleicht auch schon. Naja, okay, ich bin da nicht der Richter, aber das Prinzip wird deutlich, lasst uns die Ideallinie suchen als Kinder Gottes. So, und jetzt kommt das Letzte und das ist jetzt nochmal etwas für Gemeinde. Ethik hat eine Funktion für unsere Gemeinde. Kennt ihr noch im Biologieunterricht die semipermeable Membran? Ja. Das ist also die Wurzel, ja? Da kommt das Wasser rein in die Pflanze, aber es fließt nicht raus. Ja, das ist die Membran. In eine Seite kommen bestimmte Stoffe rein, die nicht wieder zurückgehen. Und so ähnlich ist die Ethik für die Gemeinde. Ich will das in einem Bild ausdrücken. Ja, als Gemeinde, das lasse ich jetzt mal außen vor, sind wir in diese Welt gestellt. Und das ist die Membran um die Gemeinde, ist die Ethik. Und sie lässt zu, dass das Evangelium rauskommt und dass auch gute Ideen nach draußen kommen, ja, wie das Leben gelingt. Aber damit die Gemeinde diese Lichtfunktion und diese Korrekturfunktion auch erhält, ist in der Gemeinde die Ethik strenger. Sie ist praktisch so, dass sie nicht das von außen alles in die Gemeinde reinkommen lässt. Sicherlich viele Themen kommen auch in Gemeinde an. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die uns prägt. Aber innerhalb der Gemeinde hat die Ethik nicht mehr nur einen werbenden Charakter, sondern auch einen zurechtweisenden Charakter. Ja, und was weiß ich, wenn Manu mich bei Sünde erwischen würde, wären wir in einer Gemeinde und Manu sagen würde, weißt du was, Nikolaus, du bist Jugendmitarbeiter, du hast jetzt 3 Mädelherzen gebrochen, du flirtest mit der Nächsten, es kotzt mich an. Und du drückst damit einfach nicht aus, wie wir in Gemeinde miteinander umgehen. Ja, ich kann dich nicht mehr als Mitarbeiter anerkennen gerade. Und ich bitte dich, dass du eine Pause machst. Oder dich entschuldigst. Oder was auch immer. Ja. Das klingt jetzt mega hart vielleicht, aber vor dem Hintergrund dessen erkennen wir so ein bisschen, wenn die Ethik so eine Warmdusche-Veranstaltung in der Gemeinde ist, dann verliert die Gemeinde auch ihre Kante. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn Menschen auch unterschiedlich schnelle Schritte im Glauben gehen, sich vielleicht neu für Jesus entschieden haben. Kann man nicht erwarten, dass sie unsere ganzen Gemeindeordnungen und Traditionen übernehmen. Aber zumindest müssen wir ihnen erklären, warum manche Dinge bei uns vielleicht auch anders sind und manche Dinge eben auch anders in Gemeinde gelebt werden als auch in Gesellschaft, wenn wir es von der Bibel her auch gut begründen können. Könnt ihr soweit nach mitgehen? Ethik? Also was ich so ungefähr sagen will, Ethik rockt. Ja, und Sexualethik in unserer Gemeinde rockt besonders. Und es ist ein Vehikel für uns, unsere Gottesbeziehung auszudrücken. Ja, also dieser einer von diesen 5 Korrektiven. Ich möchte jetzt mit euch zum letzten Teil dieser Predigt kommen. Und das sind auch nochmal ein paar Gedanken. Aber ihr wollt ja auch ein bisschen fragen jetzt, wie leben wir das denn jetzt? Wie kriegen wir das jetzt gut hin? Und das wird nochmal kurzweilig, also ich glaube, ihr werdet euch amüsieren, aber ich brauche noch ein bisschen eure Aufmerksamkeit. Wie kriegst du es nun besser hin, nach diesen Maßstäben in dieser Welt zu leben? Und jetzt adressiere ich also in erster Linie eure inneren Geschäftsführer, okay? Ja, also eure Geschäftsführer und ich, wir überlegen jetzt mal, wie kriegen wir das gut hin? Und der erste Gedanke ist, was ist eigentlich die Herausforderung, die ich habe? Woher werde ich herausgefordert? Hier geht es also auch um Versuchung. Und es gibt im Epheserbrief einen total faszinierenden Vers, der für uns erklärt, wie Versuchungen ticken. Kann man auch an anderen Bibelstellen sich zusammensuchen, aber dieser Vers bringt es, bam, hochkonzentriert, die ZIP-Datei für Versuchungen. Ja, da ist Uran und Plutonium angereichert worden. Okay, in Epheser 2, Vers 1 steht, auch euch, die ihr tot war durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Und das Faszinierende ist, dass dieser Vers uns verschiedene Aspekte zeigt von Versuchung. Wir haben hier den Lauf dieser Welt. Das nennt die Bibel an anderen Stellen auch mal die Weltlichkeit. Ja, das ist diese irdische, gottabgewandte Kultur. Wir haben ja auch den Satan, der wirkt, der auch in anderen Menschen wirkt, ja, und der dadurch auch diese ganze Kultur prägt. Wir haben dann auch hier die Begierden unseres Fleisches. Ja, da sind wir selber die, die uns versuchen. Und das Letzte, was noch fehlt, ist praktisch die Söhne des Ungehorsams. Ach, das habe ich vergessen zu unterschreiben. Also unsere Mitmenschen. Wenn du also überlegst, okay, was ist jetzt meine Herausforderung, möchte ich dir ein Modell anbieten, wenn du vor einer intimen Herausforderung stehst, mal zu überlegen, was ist eigentlich das, was mich hier herausfordert? Kommt die Versuchung mehr aus mir, meinem Fleisch, meinem unerlösten Herzen? Oder meiner Tendenz im Menschen wieder selber mich zu intronisieren und selber wieder Herr meines Lebens zu werden? Kommt es eher von den Mitmenschen und ihrem unerlösten Herzen? Oder ist es eher der Satan, der mich versuchen will, eben vielleicht auch, weil ich für den Herrn gerade Frucht bringe? Oder ist es eine Kultur, die einfach überhaupt gar keinen Bock hat, gottgefällig zu leben und deswegen Christen auch immer als eine Art Anstoß wahrnimmt, der nervt? Und das Letzte, was wir tatsächlich schon haben in der Bibel, ist, dass Gott uns auch manchmal Bewährungsproben zumutet. Ja, es gibt schon auch diesen Aspekt von Prüfung in manchen Bibelstellen. Das ist nicht so sehr eine Versuchung in Richtung Sünde, aber an manchen Stellen in der Bibel wird deutlich, dass Gott auch Bewährungsphasen zulässt. Zum Beispiel im Garten Eden. Ja, das ist ja auch eine Bewährungsphase, die Gott zulässt für Adam und Eva, um sich auch zu bekennen zu ihm. Und nun, wenn du jetzt nochmal dieses andere Modell daneben denkst, kannst du überlegen, okay, und was verändert sich jetzt dadurch in mir und meinem Entscheidungsverhalten? Ich mache dir mal ein Beispiel. Du könntest sagen, in unserem Fleisch ändert sich auch unser Bedürfnis. Das ist naheliegend, ja. Ich brauche Anerkennung, Flirts geben mir Anerkennung, Rambazamba, let's go for Flirts. Fleischlich könnte sich aber auch das Meinungs-Ich ändern. Zum Beispiel so ein Satz wie diese Mediamarkt-Werbung, diese unsägliche, Hauptsache ihr habt Spaß. Ja, das ist erstmal total fleischlich argumentiert. Aber was sich in mir verändert, ist nicht so sehr mein Bedürfnis, sondern vor allem mein Meinungs-Ich. Weil ich als Leitlinie in meinem Leben finde, Spaß, YOLO oder was auch immer. Ja? Und dann ändert sich durch Versuchung nicht nur mein Bedürfnis, sondern auch meine Kriterien, wie ich richtig und falsch sortiere. Oder wenn du am Arbeitsplatz schwierige Situationen erlebst, kann sich auch mal dein Fakten-Ich in der Versuchung ausgesetzt sehen. Wenn die Kohle halt knapp ist, dann ziehst du eher eine Wohnung mit deiner Freundin, ja? Das kann man schon erstmal als eine Versuchung bezeichnen. Was kannst du jetzt tun? Du hast es ein bisschen analysiert. Was sagt uns die Bibel? Erstens, wir können unser Herz erneuern lassen. Lest euch gerne mal Römer 8 durch. Wir können uns auch selbst verleugnen, ja, auch in manchen unserer Bedürfnisse. Dazu gehört, dass wir in Jesus der Sünde sterben, dass wir treten hinein in Tod und Auferstehung Christi. Ich glaube, der Luther hat das mal so angedeutet, wenn ich versucht werde, dann schicke ich Jesus raus, die Tür zu öffnen. Da finde ich einen coolen Vers, einen coolen Satz. Ich bin ja nicht ganz sicher, ob es Luther war. Und dann in Epheser 6, die kennt ihr alle, die geistlichen Protektoren, die bewusst für Versuchungen auch durchdefiniert sind. Lest sie euch gerne nochmal durch und überlegt vielleicht auch für euch, für eure Schwierigkeiten vielleicht, in denen ihr steht, was bedeuten sie jetzt für mich? Und jetzt setzen wir mal diesen sympathischen neuen christlichen Kämpfer, Kämpferin hier ein. Sieht schon besser aus. Ja, also so lebt es sich ein bisschen leichter. Und dann mit einem erneuerten Herzen können wir auch dafür sorgen, dass wir noch ein paar andere Homies um uns haben, die uns in unserer neuen Identität auch stützen und stärken. Und dann auch für uns beten. Ja. Yeah. Das ist dieser erste Punkt, geistliche Hilfe. So kann man das mal zusammenfassen. Das zweite ist aber irdische Hilfe. Und du denkst ja, oh Mann, das ist aber ganz schön irdisch. Irdische Hilfe ist biblisch. Ich will dir das an einem schönen Beispiel ausdrücken. Ich glaube, das habe ich, als ich vor ein paar Jahren schon hier war, auch schon gezeigt. Das mag ich als Veranschaulichung, weil wir lernen Versuchungen wirklich super von Josef. Ich weiß nicht, ja, wer die Geschichte von euch kennt. Josef in Ägypten, ja, wahrscheinlich die meisten kennen es. Und sein Chef Potiphar, rechts im Bild, geht auf irgendeine Dienstreise. Seine lüsterne Frau liest da ihren Lieblingspapyrus, Sklaven der Leidenschaft. Von Rosamundus Pilchus oder so. Und nun kommt hier Josef, nichts ahnend, versieht hier seinen Palmgießdienst. La 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 la. Hallo Josef, Tag, Potiphar. Ich habe ihn mal Potiphar genannt. Ja, nix wie weg. Josef, ja. Gieße bitte auch mir, ich meine die Blume auf meinem Nachttisch. Dann leg dich zu mir und dann, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Eigentlich fährt sie ihren Monsterarm aus und kriegt nur das Gewand zu spüren und er flieht nackt. Und was wir hier sehen ist, Josef, der sich ja vorher seine Gottesbeziehung vor Augen geführt hat, weiß, wo er steht und wo er nicht steht. In der Situation, wo er nicht mehr kämpfen kann, flieht er. Und das Faszinierende ist, irdische Hilfe kann man als Fliehen bezeichnen. Und dieses Fliehen ist total biblisch. An ganz vielen Stellen in der Bibel finden wir bei intimen Herausforderungen Flucht als Hilfe. Jesus Christus sagt, reiß dir dein Auge aus und hack dir die Hand ab. bei sexueller Versuchung. Das ist ein bisschen eine radikale Fluchtstrategie. Und ich wünsche mir nicht jetzt irgendwelche Verstümmelungsaktionen von euch, aber er sagt, wenn man die Bergpredigt auch so ein bisschen deutet, dass sie auch Handlungsempfehlungen bringt, bring Distanz zwischen dich und Versuchung. Paulus schreibt zur Prostitution, flieh die Porneia. Ja, da ist wieder diese Fluchtstrategie. Ja, das gibt es an vielen Punkten. Und ich mache dir Mut, wenn du im Intimbereich, also nicht im Intimbereich, sondern im Bereich der Intimität vor einer schwierigen Herausforderung stehst, hau ab. Wenn ein Arbeitskollege dir schöne Augen macht und du bist in einer Beziehung, selbst wenn die Beziehung gerade schwierig ist, wie wir es im Anspiel gestehen haben, verhalte dich blöd zu diesem Kollegen. Das ist eine Fluchtstrategie, sollte man vielleicht nicht übertreiben, ja, aber sei da gerade nicht charmant. Ja. Und ruf dir die Gottesbeziehung und die Heiligung vor Augen. Lebe im Wort, zitiere Gottes Wort in Versuchung. Wenn deine Schwäche dir irgendwie vom Feind oder von dir selber aufs Brot geschmiert wird, kannst du zugeben, ja, ich bin schwach, aber ich vermag alles durch den, der mich stark macht, ist, welcher ist Christus Jesus. Ja, und dann leben wir hier im Wort. Tipp 4 ist, leb im Licht. Bei den Menschen, mit denen ich so arbeite, im Bereich von Pornografie und Seelsorge, merke ich immer wieder, wenn es denen gelingt, im Licht zu leben und einen Partner zu haben, der für sie betet, der weiß, wo sie stehen und wo sie gerade kämpfen, das hilft ihnen. Aber selbst wenn du in deiner Ehe gerade Schwierigkeiten hast, kannst du eine Freundin, einen Freund sagen, du, da ist gerade Schwierigkeiten, wir müssen hier wirklich arbeiten, bleib mit mir im Gespräch, was wir tun. Das klappt bei ganz vielen Punkten. Sei nüchtern, meide prekäre Situationen. Ja, Lot in der Höhle, besoffen und allein mit seinen zwei Töchtern, ging völlig daneben. Ja, und wenn wir zum Beispiel alkoholisiert sind oder sehr müde sind, wenn wir sehr traurig sind, da ist unser Defense down, unser Geschäftsführer im Urlaub und Bedürfnis, ich mache Party. Und dann müssen wir auch manchmal aufpassen, okay, wo stehe ich gerade, was setze ich mich auch aus? In Jakobus gibt es einen ganz interessanten Part, freue dich deiner Prüfung, ja, weil der bewirkt Geduld. Dann können wir auch den Herrn loben, heißt aber nicht, dass wir anderen Versuchungen führen sollen, um uns möglichst oder auch den Herrn bewähren zu können. Kenne deinen Feind, deine Biologie. Wir Menschen haben oft ganz spezielle Versuchbarkeiten. Und ich bringe mal so ein Beispiel, was wir gestern hatten, wo wir das mit diesen Individuationsbewegungen hatten, dass wir Menschen auch selbstbewusst werden wollen, ja, und auch eigene Entscheidungen treffen. Und es kann sein, dass du deswegen jetzt in diesen jungen Menschen in deiner Nähe verliebt bist, weil er an dein Bedürfnis sich andockt, nun endlich dich auch zu lösen von deinen Eltern ein Stück weit und von deinen Geschwistern. Und dann kommt diese Option in der Liebesbeziehung und sie spricht ganz viel an, was in dir als eine Art Entwicklungsaufgabe gerade ansteht. Und dann kann es sein, dass dein Feind ist, dass du alles auf diese Karte setzt, ohne die Details zu prüfen und zu überlegen, ist es clever jetzt in geistlicher Hinsicht, ist es von Gott gerade dran, diese Beziehung so einzugehen. Ja, und das meine ich mit so ein bisschen, kenne deine Biologie und kenne auch deinen Feind, ja, wo praktisch dein Feind vielleicht eine spezielle Form hat. Ich hatte mal ein seelsorgerliches Gespräch mit der ehemaligen Go-Go-Dancerin, die Christ geworden ist, und die sagte, ja, diesen ganzen Go-Go-Bereich, den habe ich hinter mir gelassen, aber ich kann bis heute nicht ablassen, davon Männer zu manipulieren. Das gelingt mir mit Sprache, mit Blicken, und selbst wenn ich die schätze als christliche Männer, aber ich manipuliere die ständig. Wie kann ich das verändern? Ja, und die hat dann auch seelsorgerliche Schritte gegangen, ja, aber sie wusste einfach, das ist in ihrer Geschichte einfach schiefgelaufen und da ist sie angreifbar für den Feind. Kenne deine Sehnsüchte, nimm die auch wahr, deine Mängel wahr. Und was wir gestern hatten, wir müssen mit diesen Bedürfnissen unterschiedlich umgehen. Manche müssen wir verändern durch Jesus Christus. Singen wir oft in Liedern, beten wir oft, Jesus, verändere meine Bedürfnisse. Manche müssen wir auch kreuzigen und unter Jesu Kreuz legen. Manche dürfen wir aber auch ersetzen und in nicht sexuellen Beziehungen stillen. Ja, ich habe euch ein paar Beispiele gestern auch genannt. Typ 3 ist aufschieben und Leben gestalten. Dass wir Männer und Frauen Lust haben irgendwann auf Sexualität und irgendwie eine Beziehung wollen und Nähe spüren wollen, uns ausdrücken wollen, ist natürlich. Und manches ist auch Tierquälerei, wenn wir mit 12 geschlechtsreif wären und durchschnittlich mit 32 Jahren heiraten. Aber dazwischen gibt es viele Stellschrauben, die wir gestalten können, wie wir als junge Menschen reif werden, wie wir finanziell vielleicht auch nicht eine Hochzeit für 50.000 Euro veranstalten müssen, ja, um irgendwie diese Stellschrauben zu gestalten, ja, damit wir es uns nicht so schwer machen und das Leben gestalten und die Bedürfnisse lebbar aufschieben. Und dann können wir manche Bedürfnisse auch bei Jesus als Hirten stillen, das hatten wir auch. Die letzten zwei Gedanken, und dann spreche ich noch ein kurzes Gebet. Widerstehe, trainiere Widerstehen. Vieles in Sachen Training nennt Paulus Zucht. Und Zucht ist ein kontinuierlicher Prozess, Ethik zu leben. Und wir haben den Heiligen Geist in uns, der es uns ermöglicht, Ethik auch zu leben. Ja, der uns auch erinnert und uns Kraft gibt. Und manchmal wird man im Training besser, manchmal fällt man und steht wieder auf. Das gehört irgendwie dazu. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verdammen. In der Bibel steht, es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 1000 Gerechte. Ja, also Buße ist Rock'n'Roll im Himmel, ja, also heiliger Rock'n'Roll. Harfenroll oder sowas. Ja. Okay, das heißt aber auch, wir brauchen Trainer und manchmal Mitkämpfer, Kraftfutter. Und mein Lieblingsbild wieder, lebe heiß und zielorientiert. Ja, und dann kannst du auch manche Versuchen vielleicht ein bisschen einsortieren. Ich bete kurz, ist das recht? Gott im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die wir hatten. Ich danke dir, dass du uns als Männer und Frauen geschaffen hast und dass du uns in unserer Sexualität auch eine Verantwortung gegeben hast, dass du uns ein fettes Atomkraftwerk gegeben hast in unseren baufälligen Schuppen unserer Identität und uns zutraust, dass wir damit gut umgehen. Und ich bitte dich, dass du Jungs und Mädels die Aufgaben, die damit verbunden sind, annehmen können aus deiner Hand und dass sie auch Hilfe bei dir finden und es suchen. Und ich segne sie auch mit guten Ideen, wie ihr Leben gelingt. Ich segne sie mit Stärke am inwendigen Menschen und auch, dass sie von deinem Geist immer mehr klar gemacht bekommen, was du dir dabei gedacht hast und wie du siehst, dass das Leben gelingt. Ich bitte dich auch für die Singles und Ledigen, die jetzt das Wochenende dabei waren, die jetzt im Moment Single sind und vielleicht auch prüfen, ob Beziehung dran ist für sie oder nicht, dass du ihnen hilfst in diesem Klärungsprozess oder dass sie vielleicht auch einen richtigen Partner bald finden. Ja, wir danken dir für das Wochenende und wir geben auch alle Eindrücke jetzt zu dir zurück, Gott, und bitten dich, dass